Also erstmal vielen Dank, dass das geklappt hat. Ich hoffe, du bist jetzt wieder erholt oder hast du noch Restschmerzen aus Südafrika?
Ich war gestern die erste Runde wieder Fahrrad fahren.
Ja.
Und hab dann in unsere Trainingsgruppe geschrieben, habt ihr auch noch Puddingbeine?
Also, das ist, also ich, es ist ja immer wieder erstaunlich, was du so spontan da so hinbekommst, beziehungsweise welche großartigen Möglichkeiten du bekommst. Ich muss ja sagen, Cape Epic verfolge ich jetzt schon seit vielen Jahren und war umso überraschter und natürlich auch neidisch, als du da geschrieben hattest, dass du da jetzt spontan Platz gekriegt hast. Aber ich würde sagen, lass uns das mal so machen. Einmal, dass du dich noch mal kurz vorstellst, ne? Weil wir sind jetzt hier einfach so reingehüpft und ja. Mit wem rede ich hier eigentlich? Und dann quatschen wir mal darüber, was das Cape Epic eigentlich ist und dein Weg dahin und wie du da alles reingekommen bist. Und da habe ich ganz viele Fragen. Und dann können wir am Ende auch noch mal über dein Projekt Tour Divide sprechen. Da gibt es auch was Neues. Da hast du ja vielleicht auch noch was zu erzählen. Okay?
Genau, so machen wir es.
Super, Markus. Markus Weinberg heute hier im Podcast. Stell dich doch noch mal kurz vor.
Ja, ich bin Filmemacher, Redakteur, Videojournalist aus Dresden. Da drei Aufgaben heißt so viel, Foto, Video, Text. Ich versuche also Geschichten zu erzählen und mich da halt nicht auf ein Medium zu konzentrieren, sondern wo sich's anbietet, sozusagen auch mal als One-Man-Show einen Text zu schreiben, die Fotos dazu zu machen und ein kurzes Video zu erstellen. Und ja, sucht mir eigentlich immer ganz gute Geschichten aus, die auch mir Spaß machen, vor allem im Sport. Aber die letzten Jahre habe ich mich eigentlich auf Dokumentarfilm, Langfilm spezialisiert. Und aktuell arbeite ich an meinem ersten Spielfilm. Und ich glaube, es bleibt spannend und es gibt immer was zu tun. Und zwischendurch kommen dann so schöne Projekte um die Ecke, wie zum Beispiel die Cape Epic jetzt im März.
Man muss sagen, vorher, also wir haben uns ja so kennengelernt in Kirgisistan beim Silkwood Mountain Race. Wir hatten ja auch schon einen mindestens Podcast zusammen. Ein oder zwei, Markus?
Zwei, bei der Tour Divide.
Zwei, genau. Ah ja, stimmt. Genau, dann Tour Divide, dann, du hast das so nonchalant umschrieben mit deinem journalistischen Videoprojekt. Du hast ja auch Jonas Deichmann begleitet bei seinen ganzen Sachen. Jetzt ist er auf irgendwas, ich habe den Überblick verloren, was er jetzt gerade macht. Aber irgendwas mit Triathlon und irgendwie ganz viel, glaube ich. Da bist du aber nicht involviert, ne?
Da bin ich jetzt nicht involviert. Wir hatten das angedacht am Anfang, aber als Film oder als beim viermonatigen Projekt das voll finanziert zu bekommen, das ist nicht so leicht gewesen und muss ich sagen, da war ich jetzt auch nicht bereit, das alles auf Vorkasse zu machen, wie das in anderen Jahren. Deswegen bin ich in diesem Projekt nicht dabei, genau. Das ist einfach, genau.
So, und jetzt spontan Cape Epic. Ich erinnere mich noch Tour Divide, das war nicht so spontan, aber da bist du ja auch irgendwie so hoppla hopp, auf einmal so, ups, in ein paar Tagen startet Tour Divide, ich bräuchte vielleicht noch ein Fahrrad. Wie war das jetzt mit Cape Epic? Wie ist das entstanden?
Naja, die Cape Epic, das war, ich habe also meine Trainingsgruppe hier, meine Radsportfreunde aus Dresden. Wir fahren euch so 2 bis 3 Mal die Woche miteinander. Ich bin wahrscheinlich der am wenigsten trainiert von allen. Also ich komme da wahrscheinlich auf einmal die Woche im Schnitt. Und der Hakim, der ist jetzt schon 5-mal bei der Cape Epic gewesen und hat immer, jeder in der Gruppe musste mit ihm so ungefähr schon mal fahren. Und die starten halt dann in der Master- oder Grandmaster-Kategorie. Und jetzt war es halt so, dass es 20-jährige Jubiläum anstand von der Cape Epic. Und die hatten in der Verlosung 2 Startplätze bekommen. Das heißt, also, es ist so ausverkauft immer, dass dann zum Schluss noch Startplätze verlost werden, so von Leuten, die abspringen. Da haben wir einen Startplatz noch zusätzlich bekommen. Und dann sind wir so aus Dresden, meine Truppe wollte halt runterfahren und dann ist irgendwie 5 Wochen vorher einer ausgefallen und da haben sie mich gefragt, ob ich einspringen möchte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade, ich glaube, 7 Wochen nicht mehr auf dem Fahrrad gesessen, es war Weihnachten dazwischen, ich habe mir ein paar Funde angefuttert. Das Einzige, was ich gemacht hatte, war halt irgendwie mindestens 1-2, in der Spitze 3-mal die Woche joggen gehen. Weil wenn man wenig Zeit hat, ist das so manchmal doch eher eine schnellere Geschichte, weißt du, da gehst du mal eine halbe oder eine Stunde.
Ist effektiver, ja.
Genau.
Ja, das stimmt.
Naja, und jetzt war halt Folgendes. Ich habe mich natürlich dann doch ziemlich gefreut, aber ich habe gesagt, ich kann es eigentlich nicht machen. Ist für mich unbezahlbar so. Hm. Das ist, also die Cape Epic ist ein, ja, ist wahrscheinlich eins der teuersten Events in dem Bereich. Hm. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nur machen, wenn ich das irgendwie mit Arbeit verbinde, also mit Medienarbeit. Und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt, wer startet und hab dann verschiedenen Zeitungen und auch im Fernsehen angeboten, da Berichterstattung von zu machen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Hab dann also für aus Dresden ist die Laura Stark auch gestartet. Die Laura Stark hat schon zweimal die Mixed-Wertung mit ihrem Mann gewonnen, 2019 und 2021. Und da war das halt dann auch für den MDR interessant. Und da habe ich dann zwei Beiträge über die Laura, einen vor, einen während der Cape Epic gedreht, weil die zum ersten Mal bei den Profifrauen gestartet ist. Und die Cape Epic tut ja ihren Versuch ja sehr viel, also massiv auch mit dem Hauptsponsor Absa, das ist eine afrikanische Bank, dort Frauen, vor allem Frauen mit an den Start zu bekommen. Ja. Genau, und da war das eine interessante Geschichte und dann habe ich dem Bike-Magazin angeboten, dass ich fürs Bike-Magazin berichte. Da bin ich halt quasi noch so last minute, das war 5 Wochen vorher noch nicht vergeben sozusagen. Und da hat Bike-Magazin auch gesagt, ja, mach mal. Und ich habe ja in der Vergangenheit auch schon für das Magazin gearbeitet. Demzufolge wussten sie ja auch, was sie bekommen. Und ja, habe dann noch 3 andere Artikel verkaufen können und dann wurde das für mich im Rahmen der Möglichen. Das Einzige, was halt mich wirklich dann zum Schluss, das fand ich nicht so schön, also der Cape Epic ist ja jetzt mit vom Ironman organisiert, also gehört zur Ironman-Marke.
Okay.
Also die ganze Epic-Serie. Und die sind ja auch mittlerweile 5-mal hin und her verkauft worden hier, dieses ganze Firmenkonglomerat.
Konsortium.
Ja, und da war das so ein Hin und Her. Und normalerweise ist es ja so, dass du als Journalist entweder einen kostenlosen Startplatz bekommst oder aber so einen ermäßigten Startplatz, dass du auf deine zumindest die Grundkosten zahlst, was vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Aber so hat uns das trotzdem 3.000 Euro Startgeld gekostet.
Ach du.
Ich habe eigentlich gesagt, ich mach's nicht, wenn ich so viel da bezahlen muss, weil ich meine, ich mache ja doch eine recht große und reichweitenstarke Berichterstattung dann auch dafür. Und ja, das ist dann ein bisschen lost in communication gewesen und wäre ich beinahe gar nicht runtergeflogen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, Markus, du wolltest vor 18 Jahren das erste Mal die Cape Epic fahren. Wir hatten damals René Birkenfeld, war damals hier deutscher Crossmeister. Und der hatte so ein bisschen rumgefragt, der hatte eine Einladung, wer da mitfahren will und so weiter und so fort. Und das ging sich damals irgendwie nicht aus. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das war. Aber zumindest lag das Angebot schon mal auf dem Tisch. Und 18 Jahre später hat es jetzt geklappt. Dann habe ich mir gedacht, Mann, du fährst hier mit deinen Freunden runter. Die müssen alle bezahlen, jetzt musst du es auch bezahlen, dann kommst du halt wenigstens plus minus null raus, das ist doch auch mal wieder was. Und dann hast du quasi ein tolles Erlebnis. Allerdings darfst du nicht vergessen, ich hatte dadurch 12-Stunden-Tage. 6 Stunden Rennen fahren, dann irgendwie 1 Stunde hier halb im Koma im Ziel liegen und danach noch 4 Stunden ins Media-Office gehen und dann noch eine Media-Arbeit machen. Das war dann schon ein bisschen anstrengend, aber irgendwie unterm Strich war es trotzdem schön.
Vielleicht noch mal kurz Cape Epic. Also wir hatten ja gerade drüber gesprochen, das gibt es seit 20 Jahren jetzt, in diesem Jahr 20 Jahre gefeiert. Das ist ein Etappen-Mountainbike-Rennen, eigentlich eins der bekanntesten. Ist eigentlich auch eine Serie. Ich weiß gerade nicht, wo die überall noch Epics machen. Also Cape Epic ist halt Südafrika, Cape. Das war jetzt am 17. März ging das los bis zum 24. Sieben Stages sozusagen und ein Prolog. Das ist ja schon hammerhart. Also wenn man sich hier das so ich habe mir das natürlich eine Übertragung angeguckt, obwohl über die Übertragung wurde in diesem Jahr auch ganz viel gejammert, weil das nicht so ganz geklappt hat immer. Aber hier, wenn du ja so anguckst, 67 Kilometer, 2000 Höhenmeter, ihr seid ist ja für alle gleich, ne? Also nicht nur für die World Class, hier World Tour oder wie die da heißen, diese Elitefahrer, sondern es ist für alle Teilnehmer gleich, richtig?
Genau. Also es ist halt, der Start ist immer früh um 7 und da starten als allererstes die Profi-Männer, dann 3 Minuten später starten die Profi-Frauen, also Profi-Männer waren so, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube so 50 Teams, dann waren 20 Teams Profi-Frauen Und dann 7.15 Uhr war dann der Startblock A. Da waren dann die Masterfahrer, wie hier der Karo Platt zum Beispiel, ist ja da so ein Urgestein, der auch schon bei den Profis mehrfach gewonnen hat. 7.15 Uhr und da auch die, da gibt's noch die Amateurkategorie. Die starten auch 7.15 Uhr und da und dann immer in 3 oder 5 Minuten Abständen. Das kam auf die Etappe drauf an. Dann Startblock B sozusagen 7.20 Uhr, C 7.25 Uhr, D 7.30 Uhr und wir haben uns quasi, Udo und ich hatte einen ganz, ganz schlechten Start. Die ersten 2 Tage ging bei mir gar nichts. Und da haben wir uns dann von Startblock B, D vor in B gearbeitet. Und wahrscheinlich hätte es noch einen Tag länger gewesen, wäre, hätten wir da zum Schluss in A gestanden. Ja, das ja. Der letzte Tag war so super. Also, es gab nur eine Kurve, die war aufwärts.
Wie viele Leute waren denn da insgesamt? Also, wie viele Teilnehmer sind denn da immer?
Also, die Cape Epic ist ja ein klassisches Team-Event. Das heißt, es starten immer zweier Teams. Und die haben 725 Teams, glaube ich. Also Pi mal Daumen schlagt mich nicht, wenn es jetzt ein paar mehr oder ein paar weniger sind, aber ungefähr 725 Teams. Hatte ich irgendwo mal gelesen, standen an der Startlinie. Und ich glaube, so, ich habe das mal überschlagen, ein Drittel davon hat die Ziellinie nicht erreicht. Also so ein Ausfall von 30% oder 35%. Es ist halt wirklich sehr, sehr hart. Also ich habe mir das vor allem vom Hakim, der ja nur 5-mal unten war, jetzt schon erzählen lassen. Er sagt halt, es war auch von der Routenführung dieses Jahr wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Waren bestimmt 70% Trail, auch das habe ich nicht ausgemessen, ja, aber gefühlt. Das heißt Trailberg hoch, Trailberg runter. Also wenn irgendjemand nach mehr Trail ruft, ja.
Ja, dann kann er da hinfahren.
Ganz genau. Und dann wird er irgendwann, wenn du da bergrunter mal kurz langsam machen musst, weil du die Arme ausschütteln musst, weil wir sind ja trainiert, irgendwie berghoch zu fahren und was weiß ich, aber dass du dann halt irgendwie so 20 Kilometer schwere Abfahrten runterfährst, dann ist eher das Problem, hast du ausdauernd genug die Arme trainiert, ja? Ja, also das war irgendwie mal ein ganz neues Problem, was ich so gar nicht kannte.
Und du sagtest gerade, ihr seid von Startgruppe D nach B vor. Das heißt also, es wurden immer die Zeiten genommen und wenn ihr gut unterwegs wart sozusagen, dann seid ihr eine Kategorie höher gestuft worden, einfach aufgrund eurer Zeiten. Ah, genau. Okay.
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt nicht weiß, habe ich nicht nachgelesen, ob das jetzt auf Tagesergebnis oder ob das Gesamtwertung dann gezählt wurde, wie in welchen du am nächsten Tag in welchen Startblock du gekommen bist. Aber du, es ging ja bei uns um nichts. Aber das, warum das schon so ein kleines bisschen doch wichtig war, wir sind halt, der Udo und ich, also Udo Müller, der war mit mir früher, das war mein Teamkollege, der war mit mir früher bei Notebooks Billiger, auch Radprofi und war vorher auch bei in Berlin Profi gewesen, mit Gerhard Schierleck damals, als auch damals der deutsche Meister geworden ist, genau. Und wir sind halt bergrunter nicht schlecht. Und wenn du jetzt aber, wir haben halt gemerkt, ab Startblock C, selbst im B gibt's halt noch Leute, die sind super stark berghoch, aber die können bergrunter länger nicht halten. Das heißt, du verlierst so viel Zeit in den Abfahrten, wenn du halt in einem hinteren Startblock stehst. Und wir haben halt super Spaß, wir springen auch mal ein Stück oder was weiß ich. Und wenn du dann immer in den Trails halt feststeckst, wo du dann halt, was weiß ich, so eine halbe Stunde lang nicht überholen kannst, dann das nervt dann ein bisschen. Deswegen war schon gut, dass wir uns dann vorgefahren haben.
Ja, und die, und dann war natürlich auch das fahrische Können sozusagen viel besser, ne? Bei den, also je höher die Startgruppe. Genau. Und war das dann nach Geschlechtern auch nochmal sortiert, dann diese ganzen Startgruppen hinter den Profis, nennen wir es jetzt mal so? Oder war das dann Mixed und Frauen und Männer alles querfeld?
Genau, die Mixed waren so, bei uns beim Mixed, muss ich sagen, waren super stark die Teams. Also die Mixed standen mit bei uns drin. Die ersten, ich glaube, 6 oder 7 Mixed-Teams standen bei uns mit im Block. Aber das ging dann ganz normal mit nach dieser ich glaube, Gesamtwertung oder Tageswertung.
Ja.
Genau, also das heißt, ich glaube, erst am letzten Tag waren wir schneller als die Mixed-Teams. Also, ich meine, guck mal, die Laura Stark mit den Sebastian damals, die waren als Parkour Ehepaar. Und super stark, und die waren 23. damals, ich glaube 21 in der Gesamtwertung von allen, also auch den Profis, das musst du dir mal vorstellen.
Ja.
Und das heißt, die haben die Hälfte des Profi-Männerfelds hinter sich gelassen. Also das ist halt, es gibt so super starke Frauen, das ist Wahnsinn.
Also ich habe in diesem Jahr auch wieder gestaunt, also die scheinen sich ja auch echt da vorne die Karten gelegt zu haben, ne? Die waren ja völlig im Eimer. Also jedes Mal. völlig durch. Und dann,
nicht
na
nur
gut,
die,
bei,
nicht nur die.
Ja. Also das fand ich sehr reizvoll und so. Dann gab es eine Szene, da wollte ich dich auch noch mal fragen. Ich weiß nicht, bei welcher Stage, ich glaube 3 oder 4, da schloss sich so ein bisschen der Kreis. Das heißt also, da sind die Männer und die Frauen teilweise in die späteren Startgruppen noch mal reingefahren, die dann da, also die kamen den Trail runter und die späteren Startgruppen waren gerade hochfahren, da mussten die so zur Seite gehen. Ist dir das auch passiert? Sind die euch entgegengekommen oder warst du da schon durch?
Nee, da waren wir schon durch. Also das habe ich auch gar nicht gehört. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Mhm. Aber es gab eine Etappe. Ich weiß jetzt, ehrlich gesagt, das muss die 3 gewesen sein. Ins Wittenberg Valley. Das war quasi so 10 Kilometer hart und dann ging es einen 800 Höhenmeter Berg hoch. Und diesen Berg ist man dann zum Schluss wieder runtergefahren. Und dann war es sozusagen eine 57 oder auch 60 Kilometer Schleife in wie so einem Hochland, in so einem Valley, in so einer Hochebene. Einmal drumrum, das musst du dir vorstellen, wie so ein großer Vulkankrater. Ja. Und dann quasi kletterst du wieder auf die Vulkankante und dann ging es diese Abfahrt wieder runter, dieselbe, die man hochgekommen ist. Und wenn die letzten Amateure quasi um 8 gestartet sind, also eine Stunde nach den Profis, dann noch 12 Kilometer anfahren, dann brauchen die ja wirklich also weit über eine Stunde für die 800 Höhenmeter. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das knapp wurde. Dann, weil die Profis, also das sind ja, die sind super schnell. Und ist ja anders als im Straßenradsport, wo dann halt mal, okay, 10 Minuten Rückstand, mal 20 Minuten Rückstand das fällt. Man redet ja hier wirklich über die Profis fahren, sage ich mal, für eine Etappe, sagen wir jetzt 4 Stunden. Und das Zeitlimit für die Amateure liegt dann bei 11 oder bei 10 Stunden. Das heißt, die Abstände im Mountainbikesport, die sind immens. Und auch Udo und ich, wir sind ja wirklich nicht die Allerschlechtesten. Also ich glaube, wir waren zum Schluss alle Profis und was weiß ich, waren wir dann 78. und so weiter. Aber dann waren, wie gesagt, 50 Profiteams vor uns. Das heißt, im Großen und Ganzen waren wir dann, ja, haben wir uns, glaube ich, ganz gut geschlagen dann im Gesamten. Aber selbst wir haben ja trotzdem eine Stunde und auf einer Etappe auch 1,5 Stunden mal Rückstand gehabt. Also das heißt, 1,5 Stunden, stell dir das mal vor.
Ja, das ist so. Ja, du kommst ja da auch nicht. Also 2 Minuten sind da ja auch quasi nicht mehr einholbar, ne? Also es sei denn, du hast einen Defekt irgendwo.
Ja, naja, wenn ich mir einholbar, stimmt.
Obwohl,
schon.
Obwohl, Speed Company hat ja auch 9 Minuten nochmal rausgefahren, ne, als sie gewonnen haben. Da lagen sie ja auch so ewig hinten oder 7 Minuten und dann haben die das nochmal reingefahren, ja.
Das ist, wie gesagt, beim Mountainbike-Sport hast du einfach so ein paar gute Momente und dann machst du halt wirklich richtig große Sekunden gut. Der eine muss mal abklicken, muss halt mal doch mal kurz das Rad übers Hintern heben und schon hat er da vorne 10, 15 Sekunden oder mehr und bleibt halt im Schwung sozusagen bei den Hindernissen. Mhm. Also das erstaunt mich auch immer wieder, aber klar, so ist es. Und manche verlieren in den Abfahrten halt noch mehr Zeit als so in den Anstiegen. Also da muss man auch schmerzbefreit sein.
Jetzt hattest du vorhin gesagt, du hast 7 Wochen auf der faulen Haut gelegen, dann kam diese Möglichkeit. 5 Wochen vorher hast du gesagt, okay, ich fahre jetzt 5 Wochen lang Intervalle, damit ich halbwegs überlebe, oder wie hast du das gemacht, die Vorbereitung?
Genau, also ich habe dann, als die Anfrage kam, ohne zu wissen, ob ich jetzt mache, weil ich hatte das tatsächlich davon abhängig gemacht, ob ich quasi das mit Arbeit verbinden kann oder nicht, habe ich dann sofort angefangen zu trainieren. Also erstmal 2 Stunden und 3 Stunden, dann mal 4 Stunden auf dem Fahrrad gesessen. Aber mehr als 4 Stunden habe ich gar keine Zeit gehabt. Und das heißt, ich wusste, dass es Etappen gibt, die ein ganzes Stück länger sind. Also 100 Kilometer Mountainbike-Etappen. Ich meine, da ist man 6 Stunden unterwegs, da brauche ich gar nicht lang rechnen. Und da war klar, dass meine Vorbereitung durchaus ungenügend ist. Aber irgendwie habe ich das in den letzten Jahren gelernt, mich auf einen Punkt vorzubereiten. Und ich bin auch, finde es sehr erstaunlich, dass der Körper sich doch irgendwie immer wieder erinnert daran. Und dass ich es wirklich schaffe, dann auch in kurzer Zeit mich auf ein gewisses Level auch zu fahren. Aber wir reden halt wirklich davon, dass man halt gut durchkommt, dass man jetzt auch ein bisschen Kraft hat, ein bisschen Geschwindigkeit hat. Man gewinnt natürlich damit nichts. Und darum geht es ja auch bei mir gar nicht. Nee. Aber Spaß haben, aber halt eben, man weiß genau, mit jedem Meter, den man trainiert hat, tut es dann im Rennen weniger weh.
Und das in Würde durchkommen.
Genau, man tut sozusagen sein eigenes Leiden sozusagen damit mindern, indem man vorher doch was gemacht hat. Aber ja, wie es dann halt immer so will, auch trotzdem wollte ich dann wahrscheinlich zu viel und bin dann tatsächlich so 10 Tage vorher grippaler Infekt und lag da wirklich schon mal 8 Tage krank im Bett und bin dann wirklich noch total verrotzt nach Südafrika geflogen. Ja, und dementsprechend habe ich die ersten 2 Tage da unten auch gebraucht, um irgendwie das die Reste sozusagen des Kranksein
rausfahren.
Rausfahren, genau, in die Hitze Südafrikas verpuffen zu lassen.
Ja.
Und also die Vorbereitung war nicht optimal, aber das darf man nicht vergessen. Ich meine, wir haben so viele Jahre professionell trainiert. Man hat ungefähr ein Gespür auch für seinen Körper. Man weiß ungefähr, das und das musst du mindestens gemacht haben, dass du irgendwie auch in der Lage bist, fit zu werden. Und ich habe so dieses Phänomen bei mir, dass ich dann, also ich meine, ich komme ja dann mehr oder weniger ausgeruht. Ich bringe ein bisschen Substanz mit. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Entweder zu viele Kilo oder sonst irgendwas. Aber ich wäre bei solchen Veranstaltungen, obwohl wir jeden Tag Anschlag fahren, ich wäre halt nach hinten immer besser. Das heißt, von Tag zu Tag wäre ich besser. Und man hat dann zwar auch mal eine kleine Schwachkurve wieder drin, aber dann am nächsten Tag, also werden manche jeden Tag mehr kaputt, die gehen mit Topform am Start und werden halt jeden Tag kaputter und ich werde jeden Tag besser und irgendwann tut die Amplitude sich schneiden, weißt du?
Und dann ist nur noch ein kleiner Hüpfer auf den ersten Platz.
Ja, das nicht, aber das ist schön, dass man, also das erstaunt mich immer wieder. Ich bin gespannt, wie lange das mein Körper noch so mitmacht.
Ja, aber das hilft dir ja auch dann, das Ganze noch mehr zu genießen, ne? Also wenn du merkst, okay, es fällt dir immer leichter, jetzt in Anführungszeichen, weil das natürlich auch körperlich anstrengend ist, aber du erholst dich gut, du hast ja dann auch viel mehr davon, kannst es ja auch alles aufnehmen und sehen und dir fällt es dann auch leichter, was du vorhin sagtest, nachdem du da deine Stunde Wiederbelebung im Ziel hattest, dass du dann nochmal Energie aufbringen kannst zum Arbeiten dann. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Da habe ich gleich nochmal Fragen, weil da habe ich auch schon wilde Sachen gehört und so wie das dann war. Wie war das dann mit dem Fahrrad? Also hat Udo gesagt, kümmere dich nicht, ich habe ein Fahrrad da, oder hast du dir irgendeins organisiert, oder wie sieht das aus und was für eins, was nimmt man damit? Ich habe gesehen, die fahren alle Fullies mittlerweile.
Genau, also ich selber habe halt dann auch gemusst, wie gesagt, auf die Kosten schauen und dann habe ich so bei der Lufthansa geschaut und gesagt, was, 250 Euro pro Strecke, 500 Euro Fahrrad hin und zurück nehmen?
Ach, so teuer Flieger, mittlerweile?
Ja, ich wollte den Flieger nicht kaufen. Gott. Und das heißt, also meine Kollegen haben dann irgendwie das ein bisschen anders gemacht. Die sind dann halt Premium Economy geflogen, wo dann so ein bisschen das halt mit einem weiteren Gepäckstück verrechnet wird oder irgendwie dann mit drin ist. Aber es war mir alles zu teuer. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich so, ich habe eine gute eine Freundin aus Dresden, die lebt in Kapstadt. Und die hat mal das Rennen Kairo-Kapstadt gewonnen, als Frau, auch gegen alle Männer, so ein bisschen wie Fiona Kolfinger damals hier, die Transcontinental Race. Und damals hatte ich, das war, ich glaube 2015, 2016, hatte ich auch als Journalist über sie berichtet und da hatten wir uns kennengelernt, also wir kannten uns sonst gar nicht, aber dann zufällig kam sie halt auch aus Dresden. Und sie lebt seit 8 Jahren in Kapstadt und hat da unten eine Bike-Guiding-Schule aufgemacht und lebt halt, wie gesagt, auch von Mountainbiken. Und habe ich sie dann angerufen und gesagt, hier, sag mal, du, kriegt man hier unten irgendwie ein adäquates Fahrrad her und so weiter und so fort. Und da gibt's tatsächlich ein, eine recht aktive Unternehmerin, die unten diese ganzen Trails auch mit wartet. Die baut ein großes Trail-Netzwerk auf. Oder verbindet die schon vorhandenen. Und das ist hier das Parl Trails. Also Parl ist so ein Ort, so wie so ein Berg, so ein Ort, wo es halt ein recht großes Trailnetzwerk jetzt gibt, wo sich verschiedene Weingüter und Landeigentümer zusammengeschlossen haben. Und sie bildet jetzt da unten halt auch Trailbauer aus und Mechaniker und was das ist. Also nicht einfach nur irgendwie afrikanische Helfer vor Ort, sondern den auch wirklich zu qualifizieren. Ja. Und das ist quasi die Unternehmer, das ist halt quasi die die Tochter von der Stadler-Familie, die also
Stadler von den,
genau, und Fahrrad. Genau, und sie hat quasi mit ihrem Mann gemeinsam, der aus Kenia kommt, haben die in Südafrika sozusagen sich noch ein zweites Standbein aufgebaut und die ist sehr, sehr aktiv, was das da unten angeht. Und meine Freundin Katja hat dann einfach angefragt, hier, ihr habt doch einen großen Fahrradverleih, ich habe hier einen deutschen Journalisten, der will hier von der Cape Epic berichten, hast du ein adäquates Fahrrad für ihn? Und dann haben die mir ein Fahrrad geliehen, ein Scott Trailbike. Und genau.
So ein Nino Schurter fährt doch auch Scott, ne?
Genau, aber er ist eine ganze Kategorie leichter gefahren, ja. Ich habe also nicht das Race-Fully sozusagen, sondern dieses AAC, jetzt blamier ich mich gleich.
Irgendeins, ja.
Nee, ganz so nicht, weil ich muss wirklich sagen, es war wirklich ich bin super klar gekommen, aber das war hier dieses Trailbike, das ist ein bisschen schwerer, hat hier diese vier Bremskolben sozusagen, die dann ein bisschen nicht so viel Bremskraft drauflegen musst, aber ich sag dir jetzt noch mal genau, welches Fahrrad das war.
Aber denen war schon klar, dass sie es abschreiben mussten, ne? Also wenn du
also da muss ich sagen, ich bin ja auch als Journalist da unten, da muss man schon klare Verhältnisse schaffen. Also ich habe da eine Versicherung abgeschlossen für das Fahrrad. Das heißt, wenn das Fahrrad kaputt geht, dann trägt das auch eine Versicherung. Das habe ich dann natürlich auch selber bezahlt. Also da muss man schon gucken, dass man da klare Verhältnisse hat. Genau, dieses, also das Scott Spark 900 AXS bin ich.
Ah, okay. Ja. Okay, also genau. Elektronische Schaltung.
Genau.
Ja.
Und das
sehr schön.
Bin ich vorher noch nicht gefahren. War echt, also war perfekt. Ich habe mich draufgesetzt und alles lief und hat auch keine Knieschmerzen oder Rückenschmerzen oder irgendwas, sondern irgendwie Sattel hoch eingestellt, meine Pedale dran geschraubt und los ging's.
Aber, das hast du ja auch in Kirgisistan so gemacht, ne? Hast du das Veloheld Iron geben lassen und gesagt, danke. Genau. Und ab geht's.
Ja. Nur eine Sache, wo ich immer ein bisschen Angst habe, ist, bei mir ist es gar nicht so das Problem mit den Knien oder dem Rücken. Ich habe halt ganz oft, mir schlafen auf die Hände ein. Und das heißt, oder die Finger. Und das war in Kirgisistan wirklich, wirklich blöd. Und ich hatte mir damals extra so Hörnchen dran gemacht, dass ich ein bisschen mehr, weil ich bin ja nicht mit Gravelbike, sondern Mountainbike in Kirgisien gefahren, um noch ein bisschen mehr so die Handposition zu verändern.
Ja.
Und trotzdem, und dann hatte ich bei der Tour Divide das Jahr drauf, also bei dieser bei diesem Bikepacking-Rennen von Kanada nach Mexiko über die große Wasserscheide der Rocky Mountains, da hatte ich mir dann von Beast Components, die machen halt wirklich so ergonomische Lenker, wo die ja so ein bisschen auch, die kommen ja sozusagen aus dem Rollstuhlbau sozusagen, die es quasi auskennen mit Gesundheits Materialien, ergonomischer Formung und was weiß ich. Und da, auch da, also da war es halt nicht so, dass dann alles taub war, aber auch es war dann auf jeden Fall besser. Und das war meine größte Angst, wenn ich jetzt so ein neues Fahrrad fahre, über 8 Tage und jeden Tag stundenlang. Beim Mountainbiken musst du halt einfach die Kontrolle über deine Hände haben. Und ich habe trotzdem viel geschüttelt, muss ich sagen. Ich habe wirklich immer geguckt, ich hatte wirklich dann, ich weiß auch nicht, was ich da falsch mache, aber ich habe das Problem immer, dass mir schnell die Handgelenke einschlafen oder die Finger.
Vielleicht ist es ja auch also eine körperliche Voraussetzung, die du mitbringst, die dazu führt, weißt du? Ich habe jetzt schon von 1-2 Leuten gehört, die sich das haben operieren lassen.
Ja, du, so weit ist es noch nicht. Also wenn es schlimmer wird, muss ich vielleicht da mal drüber nachdenken. Aber irgendwie habe ich jetzt immer einen Weg gefunden. Aber
oder Hände abnehmen.
Genau, einfach ohne Hände fahren. Aber nach 3 Tagen waren ja echt die ganzen Hände blutig, weißt du, so vom ganzen Tag schütteln und Lenker festhalten und berg runter und dann war das schön, die Schwielen, die waren alle blutig im Blasen.
Sag mal, ist was mit dem, also bevor wir nochmal kurz so über dann natürlich die einzelnen Stages und sowas sprechen, mit dem Fahrrad ist da irgendwas kaputt gegangen, weil so meine Vorstellung, das, was ich immer gehört habe von Cape Epic ist und was du ja auch schon so ein bisschen beschrieben hast, ist, du fährst dir da über mehrere Stunden die Seele aus dem Leib, dann kommst du zurück, dann hast du vielleicht ein Zelt oder irgendeine Unterkunft, dann musst du ja das Fahrrad servicen sozusagen, gucken, ist da irgendwas am Fahrrad kaputt gegangen oder was du da irgendwie immer austauschen musstest oder hat das einmal so durchgehalten?
Also ich hatte auf einer Etappe, ist mir ein Stein ins Hinterrad reingesprungen und da ist mir eine Speiche rausgebrochen Und dann hatten, war es erstmal gar nicht so leicht, jemanden, einen Mechaniker zu finden. Es gibt so ein Supporter-Village, ja, wo so verschiedene, die Radläden aus der Kap-Region sozusagen, ihren Service anbieten. Das kann man vorher auch buchen. Dann kontrollieren die jeden Tag dein Fahrrad. Da bezahlst du ein paar Euro. Und also ist nicht ganz billig. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das wirklich kostet. Und dann bin ich herumgegangen und habe bestimmt bei 20 verschiedenen Leuten gefragt, ob sie quasi mir die Speiche tauschen können. Und alle, oh nee, wir sind ausgebucht, wir sind ausgebucht, wir sind ausgebucht. Also das ist wirklich krass. Also was da unten jeden Tag läuft. Und dann habe ich trotzdem jemanden gefunden, genau, Specialized hatte irgendwie noch einen, einen größeren Stand und die hatten dann irgendwie noch einen Spot offen an dem Abend. Und dann rufen die mich an, 2 Stunden später, boah, deine ganze Felge ist aufgerissen. Das heißt, aber das scheint schon ein Fehler vorher gewesen zu sein. Das war wahrscheinlich zu hart eingespeicht und die ganzen Innenspeichen, also die, auf der Kassettenseite sozusagen, waren überall die Nippel mehr oder weniger schon so halb rausgerissen. Also das Carbon war überall angerissen. Und da habe ich gedacht, scheiße, da kannst du nicht mehr fahren. Und dann habe ich quasi den Verleiher angerufen, weil Paul war irgendwie nur 20 Minuten entfernt von Wellington. Und total, überhaupt kein Problem, Markus, ich komme vorbei. Der ist super engagiert, das erzählen auch die ganzen Südafrikaner da unten. Der Darren, der baut da schon seit Jahren die Trails und er war auch super engagiert, das und mich da zu unterstützen und so weiter und so fort. Und dann kam der sofort mit einem neuen Hinterrad an und sagte, hier, mach dir keinen Kopf und so weiter, das gehört zu unserem Service, kannst du nichts
für. Okay, super.
Also habe ich Glück gehabt, das war auch das Einzige, was wir defektmäßig hatten. Auch Udo, wir hatten keinen Platten, wir hatten nichts, wir hatten keinen Sturz und obwohl wir schnell waren, sind wir trotzdem immer ein bisschen defensiv gefahren, weil es bringt echt nichts, sich da auf die Nase zu legen.
Gab es viele Stürze?
Unglaublich viele Stürze. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Stürze gesehen. Also das heißt, auch direkt vor mir, mehrfach, wo ich dann echt so dachte, alter Schwede. Und das wurde natürlich die letzten Tage nach hinten raus immer mehr, weil die Leute natürlich ihre Arme müde waren, unaufmerksam, kaputt, dann die große Hitze, auch viele Dehydrierte gesehen. Und guck mal, wir waren ja recht weit vorn, ja, das trotzdem. Das heißt, in unseren Breitengraden war das trotzdem unterwegs. Dann habe ich ein Interview geführt mit einer ehemaligen deutschen Meisterin und Olympiateilnehmerin, die ist da quasi im Ziel vor mir zusammengebrochen, ja? Das heißt, wegen Dehydrierung. Das heißt, das passiert selbst Profis.
Ja.
Also das ist schon wirklich ein hartes Event, aber um mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, es war mega geil. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine gut organisierte Veranstaltung erlebt. Und also Mountainbike-Fahren in Südafrika, also was ich da erlebt habe, also alleine von diesen ganzen Landschaft, Streckenbeschaffenheit, Organisation, Abwechslung, auch Herausforderungen, halt überhaupt keine Forstautobahn. Also das war wirklich einzigartig. Das muss man sagen. Das ist wirklich so State of the Art, wie man sich Mountainbiking eigentlich vorstellt.
Du hattest vorhin gesagt, dass es da auch Initiativen gibt, halt Trailbauer auszubilden und Leute, die sowas auch organisieren können. Ich hatte gehört, dass also diese Cape Epic Routen, die führen ja durch Weinanbaugebiete und teilweise sind sie ja auch von den Betreibern dieser Weinanbaugebiete auch selber angelegt worden. Ne? Sind die eigentlich das Jahr über offen oder ist das wirklich nur fürs Cape Epic diese Trails? Man kann die sonst nicht befahren.
Das unterscheidet sich ein bisschen. Also es gibt mittlerweile große Karten, wo man auch sieht, wie die geben sich sehr viel Mühe, da unten jetzt mittlerweile diese einzelnen Trailnetze zu verbinden miteinander. Aber beim Cape Epic gibt's natürlich noch extra Routen, die dann wirklich über Privatland führen, was halt sonst nicht offen ist. Und deswegen auch in den Teilnahmebedingungen unterschreibt man halt auch, dass man die Routen nicht hochladen darf, also nicht mal bei Strava. Aber man hat so die Heatmaps gesehen, das macht halt trotzdem jeder, aber erstmal steht's drinne in der Teilnahmegebühr, weil die sagen, es soll niemand nachfahren, weil Teile davon über Privatland gehen, die nur bei der Cape Epic befahren werden dürfen. Klar, die versuchen natürlich, um Wellington eine Runde zu machen irgendwie, und da ist natürlich, das ist ja natürlich nicht fürs Rennen gebaut. Und aber ansonsten, wir nehmen mal das Beispiel Paul, wo ich das Fahrrad her habe, die haben sich sozusagen mit verschiedenen Weingütern und Landeigentümern zusammengeschlossen und da bucht man für 80 Rand, das sind ungefähr 4 Euro, ein Tagesticket das nimmt man halt mit und dann kann man dieses Drehnetzwerk befahren. Und das ist, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber da gibt es so 40, 50, 60 Kilometer Loops und in verschiedenen Varianten. Also da kann man durchaus drei Tage richtig viel fahren, ohne dass man was doppelt fährt. Und so haben die das zumindest da. Da zahlt man in so ein Tagesticket und das gilt dann auch in diesen, wie gesagt, anderen Abschnitten.
Dann fang mal an beim Prolog. Also Aufregung, du warst noch nicht ganz fit. Ich sehe hier, was waren das? 26 Kilometer, 700 Höhenmeter. Das war eigentlich ein ganz guter Einstieg erstmal, oder? Sieht das nur auf der Karte so aus?
Nö, das war schon ganz cool. Also das war, es gab ja mehrere Neuerungen bei der Cape Epic so. Und der Prolog diesmal war Somerset West, Lawrenceford. Und Somerset West ist etwas südlich von Kapstadt, so südöstlich von Kapstadt an der Küste. Und der Prolog war auf so einem riesen Weingut. Und da war auch die Akkreditierung am Tag davor, also für mich als Journalist. Da war aber auch die Registrierung. Ich glaube, am Freitag warten die Profis ihre Registrierung, am Samstag dann alle anderen. Und am Sonntag war dann da der Start. Und das war halt mit Start und Ziel war halt gleich. Und dann ging es halt irgendwie die Hälfte den Berg hoch, die andere Hälfte wieder runter. Und dann bist du unten wieder durchs Ziel gefahren. Und danach mussten alle sozusagen in einem Transfer 100 Kilometer in den Norden. Das heißt, es war nur der Prolog, da hat man dann nicht übernachtet, was natürlich erstmal für Newbie wie uns sozusagen erstmal Stress bedeutet. Also das hat man auch auf der Startnummer stehen. Alle, die zum ersten Mal an der Cape Epic teilnehmen, die haben dann unter ihrer Nummer steht dann ganz dick Newbie drauf. Also Neuling sozusagen.
Ja, so wie Fahranfänger.
Ja, genau. Habt Mitleid, so nach dem Motto. Aber es war wirklich erstmal krass, sich da zu orientieren. Es ist zwar für alles gesorgt, aber du musst das wissen, wo. Da musstest das Fahrrad zum Transfer, da brauchtest einen extra Aufkleber, dass das Fahrrad nach dem Prolog dann auch mit transportiert wird. Dann, wo kommst du wo unter? Wie ist das mit dem Gepäck? Dann sollten Taschen ausgegeben werden, aber die Taschen sind nicht rechtzeitig angekommen. Das heißt, haben alle so eine graue Plastikbox bekommen. Und die musstest du dann irgendwo abgeben und dann irgendwo Check-in und hier. Also es war am Anfang ein bisschen schwer, sich zu orientieren, weil es doch wie so eine große Stadt war. Also gar keine Kritik an dem Veranstalter. Es war wirklich alles super organisiert, aber du hattest erstmal in dieser Größenordnung, musst du dich erstmal zurechtfinden.
Hattet ihr jetzt eine Base sozusagen, von der aus ihr dann immer geschuttelt seid zu den Stages, oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich sehe nur diese ganzen Zelte da immer, wenn man da ins Ziel reinfährt.
Genau, also man hatte dann den Prolog, den ersten Tag, das war Samstag, der 17. März, und nach dem Prolog ist das ganze Fahrerfeld alle nach Norden, die 100 Kilometer, nach Saronsberg, so heißt das Weingut bei Tarbeck, ja, ich habe jetzt gerade einen Namen, kleines Örtchen, auf jeden Fall, das Weingut heißt Saronsberg. Und das war dann auf einer riesen Wiese, also der Veranstalter hat von 10 Fußballfeldern gesprochen, war dann halt eine ganze Zeltstadt aufgebaut, die ganze Infrastruktur. Und dort haben dann die ersten drei Etappen stattgefunden. Auf diesem Weingut, Tulbag heißt das, Tulbag, genau, Saronsberg, Tulbag. Und dort gab's dann, Etappe 1, 2 und 3. Und an dem Abend nach dem Prolog sozusagen waren dort dann auch die Zelte. Und es gab dieses Jahr zum ersten Mal für die Teilnehmer, die das Zeltpaket gebucht haben, sozusagen größere Zelte. Früher gab's noch so kleine rote Zelte. Und jetzt sind so wirklich so, man kann fast drinnen stehen. Eine riesige Matratze dann da drin. Also es ist schon, für ein Zelt ist es schon sehr luxuriös, und selbst zu diesen Zelten konnte man noch mal ein Luxuszelt-Upgrade machen, wo das Zelt noch ein Stück größer ist, wo du sozusagen dann eine Liege drinne hattest. Aber das brauchtest du ehrlich gesagt gar nicht.
Genau. Was legt man da hin?
Naja, das ist das mit diesen normalen Zelten, das ist halt in diesen 3.500 Euro halt drin.
Ja, gut.
Ich habe es jetzt nicht genau umgerechnet. Ich glaube, insgesamt kostet das 7.000 Euro Stadtgeld für ein Team.
Ja.
Alles zusammen.
Ja.
Also
war ordentlich,
das ist richtig ordentlich. Also, also übertrieben gesagt hier, wenn du das mal runterrechnest, zahlst du 1 Euro pro Kilometer Fahrradfahren. Ne?
Ja.
10 Euro, ja, 10 Fall. Euro.
Ja. Naja, vor allen Dingen, dann kommt ja noch Flug und Zeug. Also und Essen, sowas, war das alles mit drinne, und Duschen und keine Ahnung, Wäsche und
Genau, du kommst also ins Ziel und hast dann im Ziel, kannst du erstmal, gibt es eine Zielverpflegung, das heißt, du hast dann wie so eine Hauptmahlzeit. Das ist dann natürlich alles Plaster verpackt, ja, das ist halt, kriegt dir jeder in die Hand gedrückt und erstmal was zu trinken, was zu essen sozusagen, dann wirst du aus diesem großen Zielzelt, du kommst als allererstes an, machst ein Zielfoto und dann warten schon Leute und nehmen dein Fahrrad in Empfang. Du musst nichts tun. Du nimmst nur dein Navi ab oder deine Flaschen raus und dann wird dir das Fahrrad mehr oder weniger schon abgenommen und geht direkt zum Bikewash. Brauchst du nichts machen. Das wird sofort gewaschen und an diesem Bikewash hinterm Ziel ist dann ein großer abgesicherter Fahrradparkplatz und dort wird das Fahrrad dann aufbewahrt. Das war nach jeder Etappe gleich super Service. Du hast dieses Fahrrad nie an der Backe gehabt und wenn du dann mit dir wieder zurechtkommst, konntest du dann später irgendwie dahin gehen mit deiner Startnummer, konntest dein Fahrrad holen, dann noch irgendwas reparieren oder du hattest einen Mechaniker-Service von einem dieser Supporter-Zelte mehr oder weniger gebucht und dann hatten die Mechaniker eine Vollmacht und konnten dann mit deiner Startnummer dein Fahrrad abholen, aber dann auch nur dieser eine Mechaniker, also dann wirklich für Sicherheit auch gesorgt, das hat wunderbar geklappt. So, und danach bist du aus diesem Zielzelt raus. Und dann hattest du direkt die Zeltstadt und da waren halt dann die Duschstraße, die Toiletten, dann ein großes Relaxzelt oder zwei große Relaxzelte für die Teilnehmer, weil nachmittags war es doch brütend heiß und dann doch ein bisschen Schatten hattest, dann natürlich große Steckdosenstraßen, ja, weil so ein Zelt, alle wollten ihre Devices laden. Das sah dann teilweise ganz lustig aus, wenn sich da die ganzen elektronischen Geräte stapeln und jeder will laden. Genau, und dann hattest du abends ab 18 Uhr war großes Abendbrot, ein riesen Festzelt, würden wir sagen. Und das war wirklich top. Also das Essen, alles, es gab alles, was man sich vorstellen kann. Klar, auch sehr fleischlastig, aber die Vegetarier oder so sind auch nicht, sag ich mal so, für die gab es genauso eine Riesenauswahl. Aber ich meine, Südafrika ist Grillland, Südafrika ist Bohrenland. Das heißt, da hat Fleisch eine große Tradition, noch mehr als bei uns. Und aber trotzdem, für Vegetarier, Veganer habe ich jetzt nicht geguckt, aber für Vegetarier war da auch alles da, was das Herz begehrt. Und dann war ab 18:30, 19 Uhr war dann nochmal die Siegerehrungszeremonie, wo die Führungstrikots nochmal vergeben wurden und dann außer die Profis nochmal die Tageswertung geehrt wurden. Mhm. Und von den Profis mussten halt immer nur die Führenden dann nochmal abends ins Zelt kommen. Genau. Und dann, naja, keine Ahnung, also ab 21 Uhr haben dann, zwischen 21 und 22 Uhr haben wir dann meistens tief und fest geschlummert und früh um 5 kommt für 5 Minuten wie so eine Musik übers Zeltlager, nicht zu laut, also aber so zumindest ist Wecken um 5 und ab um 5 gibt's dann auch Frühstück und wir sind meistens dann so am zweiten Tag sind wir dann 5:30 immer aufgestanden und so, dass man halt 2 Stunden hatte und 6 Uhr und 7:25 und 7:30 sind wir ja immer gestartet. Genau, der Ablauf war immer gleich und das war auch alles inklusive, was ich gerade erzählt habe. Und jetzt konntest du dir natürlich auch Upgrades buchen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber andere Teams, die haben dann so einen, wie sagt man, immer 3 Teams zusammen, konnten sich ein Upgrade buchen, dann hatten sie einen Fahrer und der Fahrer hat sie immer zu nahegelegten Unterkünften gefahren. Und wo dann auch Massagen drin waren und so weiter und so fort. Du hast gefragt nach der Wäsche, das musste man dazu buchen pro Team. Ich weiß gar nicht genau, was gekostet hat, glaube 40 Euro für die Woche. Und dann konntest du jeden Tag einen Wäschesack abgeben. Das haben wir also auch dazu gebucht. Das war schon gut. Und dann gab es natürlich noch vor allem die Profis, aber auch so Semi-Profis, konntest noch dir einen Reise, ja, Wohnmobil konntest du dir buchen. Das konnte man auch buchen, aber das kostet halt alles extra und so weiter. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich brauche das nicht.
Ja, so ein Zelt, wo man stehen kann, ist doch okay mit dem ganzen Service, den du beschrieben hast.
Es war super, es hat super funktioniert. Und ich meine, klar, die Erfahrenen sagen, naja, es ist trotzdem nicht mehr so wie früher und was weiß ich. Und obwohl es angeblich so einige Sachen auch nicht mehr so sind, wie sie früher waren, aber das Leben ist Veränderung, auch so eine Veranstaltung ist Veränderung. Aber es ist halt jetzt, die haben halt jetzt andere Zwänge und der Veranstalter ist halt nicht mehr ein Enthusiast, der das aus Eigeninitiative mal gemacht hat, sondern es ist jetzt eine weltweite Marke, die ist ja 2020, das ist ja die WTC, die World Triathlon Corporation heißt das, glaube ich. Ich will jetzt keinen Unsinn erzählen. Und die hatte ja eine hatten die Chinesen aufgekauft und 2020 haben das die Amis zurückgekauft, sozusagen. Und dann gehörte Ironman dazu, die Cape Epic. Und diese Ironman-Gesellschaft hatte halt die APSA, also dieses Cape Epic 2016, glaube ich, von dem Gründer damals gekauft. Und ich hatte mir da jetzt auch mal ein Interview durchgelesen, hatte ich gefunden. Und er sagte halt auch, als Südafrika 2016 tiefe Krise und er hat eine junge Familie gegründet und er wusste halt auch nicht, wollte seiner Familie auch ein bisschen Sicherheit geben und hat gesagt, für ihn war das halt einfach damals die Entscheidung, das zu verkaufen und die Veranstaltung. Und verstehe ich auch komplett. Ich meine, ich habe selber über 12 Jahre lang Radveranstaltungen organisiert, näher 15 Jahre. Habe mehrere Rennen, die es bis heute gibt, auch gegründet und so 7, 8, 10 Jahre lang organisiert. Es kommt dann irgendwann an den Punkt, wo du halt sagst, der Gründergeist ist weg, der Enthusiasmus auch. Dann man fängt an, dann zu verwalten und so weiter. Und manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man dann so Dinge auch mal weitergibt und dann
andere. Ja, hat ja auch was mit wirtschaftlicher Sicherheit zu tun, dann, genau. Ne, die du irgendwann mal brauchst. Ja.
Genau.
Ah ja, okay. Und,
genau, aber da merkt man halt, dass es natürlich, ich habe dann auch mit dem, seit November 2023 gibt es einen neuen Cheforganisator, einen Südafrikaner. Und der hat sozusagen, mit dem habe ich ein Interview geführt. Er sagt halt, die wollen halt die ganze Cape Epic noch ein bisschen mehr als Spektakel, noch mehr als Event organisieren. Denn was sich ja auch komplett verändert hat, ist, früher war die Cape Epic so, wie gesagt, die Garden Route entlang. Das heißt, an der Ostküste sozusagen von Nord nach Süd sozusagen ein Rennen von A zu B zu C zu D. Okay. Und jetzt sagst du sozusagen, wir waren ja jetzt gerade in Saronsberg angekommen, wo die ersten drei Etappen stattgefunden haben. Und dann ist nach der dritten Etappe, und das gab's zum allerersten Mal bei der Cape Epic, du bist in Wellington ins Ziel gekommen und danach gab's einen Bustransfer in Saronsberg ins Ziel gekommen und dann gab's einen Bustransfer in die nächste Zeltstadt nach Wellington, wo dann die nächsten drei Etappen stattgefunden haben. Zwei Etappen, genau. Und das heißt, ich habe gerade Unsinn erzählt. Der Transfer war von Wellington nach Stellenbosch, aber es gab dann nach der dritten Etappe, die ist in Saronsberg gestartet und dann war Ziel in Wellington. Genau, sorry. Und dann war und da hat eine ganze neue Zeltstadt auf uns gewartet. So, und dann waren dort die nächsten zwei Etappen, die 4 und die 5. Du hattest sozusagen drei Zielanfahrten in Wellington. Die dritte, die in Saronsberg gestartet ist, die vierte Etappe und dann die fünfte Etappe. Die war dann in Wellington.
Ja.
Genau. Und dann hat's das so und danach war zu sagen, gab's das erste Mal in der Geschichte der Cape Epic, nach der Etappe 5 gab's einen Transfer mit Bussen nach Stellenbosch, wo dann sozusagen die sechste und die siebte Etappe gestartet sind. Und das war zum Beispiel, und was es auch zum ersten Mal gab bei der Cape Epic, das war, dass die Schlussetappe denselben Start- und Zielort hatte. Dass du sagst, dort, wo du gestartet bist, auch wieder reingekommen bist. Das hattest du bisher auch noch nie bei der Cape Epic. Zumindest laut Aussagen des Veranstalters. Und das ist aber genau das, wo die hinwollen. Die wollen das noch mehr zum Spektakel. Und in Stellenbosch war dann auch wirklich viel los. So muss man sagen. Also waren, die Zuschauerränge waren voll. Es war an der Strecke ein bisschen Volksfest und ich meine, wenn du da mehrfach vorbeikommst an den Sachen, an Stationen, das ist natürlich, ja, die Begeisterung, die freut natürlich auch jeden Radfahrer, weißt du, egal ob Profi oder Amateur, das ist, ist schon schön, aber das ist halt eine Veränderung und die haben halt, wie gesagt, ihre wirtschaftlichen Zwänge natürlich auch und man sieht natürlich auch, dass alles irgendwie extra kostet. Es ist halt, man kriegt halt nichts geschenkt, ja. Das muss man halt ganz klar auch so sehen. Genau, jetzt habe ich geguckt, genau. Also 2016 Fairmark, der Gründer, das an die WTC verkauft. Das ist quasi, wo der Ironman dazugehört und diese ganze diese Epic-Serie. Und das war ein Tochterunternehmen der chinesischen Wandergruppe. Und das ist sozusagen aber zurückgekauft worden von amerikanischen Firma. Und zwar, das finde ich auch noch raus, ich vergesse den Namen immer. Genau, also das ist 2020 dann zurückverkauft worden.
Und jetzt ist es genau. Amerikanisch sozusagen.
Genau, genau.
Ja, ist ein riesen Wirtschaftsunternehmen, kann man ja schon fast sagen, ne? Die so ja. Mountainbike-Rennen anbietet. Aber es scheint ja auch sehr erfolgreich zu sein. Ist eigentlich dieses Cape Epic, ist das ein eigenes Ding oder ist diese Epic-Serie auch quasi von diesen Amerikanern gehostet? Ich glaube, gab es da nicht auch was auf Island und in Israel und so?
Also es hat jetzt immer die letzten Jahre ein bisschen, es gab zum Beispiel dieses, in Neuseeland gehörte ein Rennen dazu, das ist aber nicht mehr dabei. Dieses Jahr gehört zur Cape Epic Serie die Cape Epic, das Andorra Epic, die Swiss Epic, die Wines to Wales, das ist auch in Südafrika. Und dann gehört noch dazu, Cape Epic, Swiss Epic, Andorra Epic, Island, Four Island in Kroatien und die Wine to Wales, also 5 Rennen mit der Cape Epic. Okay. Der Veranstalter sagt auch selbst, zumindest im Interview, sagt halt, das ist halt für sie noch, das funktioniert noch nicht ganz so, wie sie wollen. Also, das ist halt noch Bewegung drin, die Veranstaltungen wechseln noch und das ist halt denen ihre Vision, dass die wirklich zu einer schlagkräftigen Serie ausbauen, die dann auch wirklich Bestand hat. Bisher ist halt das Einzige, was halt so richtig super funktioniert, ist das Flaggschiff Cape Epic. Und die anderen, dass das so als Serie, wie sie sich das vorstellen, wirklich angenommen wird, da müssen sie noch investieren. Das ist aktuell der Stand. Und genau, da sind sie wahrscheinlich noch dran, irgendwie die Events zu finden, die dann vielleicht doch langfristig dann auch Bestand in der Serie haben.
Ja, aber so eine gewisse Identifikation auch geben, ne? Also, dass man weiß, das ist eine Epic-Serie. Ja.
Genau, aber das ist schon wieder Mutmaßung, ja? Das war, genau.
Du hattest gesagt, also, und das war ja auch in den Rennübertragungen zu sehen, ihr habt ja eine unglaubliche Hitze gehabt. Wie war das früh, wenn du gestartet bist, wenn ihr gestartet seid, wie warm war es da? Und dann ging es ja teilweise an die 40, ne?
Wir hatten denn auch die 4. Etappe, sollte die Königsetappe werden. Und ich glaube, genau über 88 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Und da haben sie dann wirklich einen Tag vorher, da gab es halt nach der 3. Etappe, die war 94 und 2100 Kilometer, da gab es halt auch schon die Haufen Dehydrierung und wirklich Leute, die extrem mit der Hitze zu kämpfen hatten. Und da haben sie einen Berg rausgestrichen und da war die Königsetappe würde dann auf um einen Berg rausgekürzt, waren dann 73 Kilometer, aber immer noch knapp 2600 Höhenmeter, ja. Und an dem Tag war es halt 40 Grad im Schatten, ja. Das heißt, und dann bist du, wenn du in so ein Bergmassiv reinfährst, wo dann halt die Sonne auf die Felsen knallt, es bleibt ja nicht bei 40 Grad. Da haben sie dann auch die Wasserpunkte verdoppelt, also haben dann wirklich geguckt, dass alle 10 Kilometer wirklich eine Wasserstelle da ist. Und auch wir haben dann auch an dem 4. Tag ein bisschen langsamer gemacht. Wir haben dann zwischendurch schon mal angehalten. Am Bach haben wir unser Trikot reingeschmissen, mal kurz das Trikot gewässert und sind weitergefahren. Und da habe ich mal auf meinen Helm gefasst. Ja, ich hatte einen schwarzen Helm. Der war knallerheiß. Ja. Und dann so, Wasser über den Kopf gehauen. Ich habe dann in diesen Verpflegungspunkten mehr oder weniger geduscht. Da bin ich jedes Mal unter Wasser angestellt. Aber ansonsten sind wir gut durchgekommen. Also ich bin jetzt jemand, ich habe nicht ganz so ein Problem mit der Hitze. Mein Teamkollege, der ist da schon eher anfälliger, aber das hat man jetzt auch nicht gemerkt, weil der war so viel stärker als ich. Genau.
Wie war denn das mit den Verpflegungspunkten, Wasserpunkten unterwegs? Das ist ja auch, also ich habe gesehen, bei diesen Profiteams und so, da gibt es dann halt auch noch Leute aus deren Teams, die dann dort irgendwas zureichen. Wenn du jetzt da mit Udo durchfährst, da gibt es halt Riegel und Wasser für jeden oder ein paar Säfte oder so? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, du hast ja 2 bis 3 Vollverpflegungspunkte, heißt das. Das heißt, dann hast du dort einen mechanischen Service, Wasserservice, Gel und Essen und so weiter. Und da ist es halt so, was die halt auch aus hygienischen Gründen wahrscheinlich, ich vermute jetzt mal seit Corona, die so wie halbe Bananen und so weiter, das kriegst du immer gereicht. Also du kannst da mit deinen Schmutzhänden nicht mehr reinfassen, so, sondern zeigst drauf, jemand, genau, das gibt dir jemand. Und dann hast du halt dort Cola, Isoton, Wasser, hast du alles, kannst vor allem hier, gab überall eine Loop-Station, das heißt, du konntest immer, es war wirklich extrem staubig und das habe ich halt dann auch meistens bei den hinteren Punkten benutzt, dann nochmal kurz die Kette wachsen. Ja. Und dann stehen da Leute da mit dem Kettenwachs und wachsen dir schnell die Kette, das habe ich also auch mehrfach in Anspruch genommen. Das war wirklich cool und das ist ja wirklich auch ökologisch, finde ich super. Die meisten nutzen mittlerweile Kettenwachs, also Öl ist gar nicht mehr so verbreitet. Ja. Und das hat auch wunderbar geklappt, genau.
Ja, okay.
Und dann hast du halt noch ein paar Punkte, gerade an den Hitzetagen, wo halt dann nur Wasser war. Wo es dann, genau. Und dann halt Gels, das war auch schön, das hast du nämlich auch nicht mehr bei allen Veranstaltungen, dass es da überall Gels oder Riegel gibt. Und da hat sie dann halt bei der ersten nicht, aber dann bei den letzten zweien hat sie dann auch immer halt Gels und alles da liegen.
Du hast am Anfang ja erzählt, dass du ins Ziel kommst und dann noch weiter arbeiten musstest, wo sich dann andere erholen konnten. Ne? Also jetzt seid ihr, sagen wir mal, Stage 4, 73 Kilometer. Wie lange seid ihr da gefahren für die 2600, knapp 2600 Höhenmeter? Weißt du das noch? 4 Stunden, 3 Stunden?
Warte mal ganz kurz, bei welcher Etappe bist du gerade?
Stage 4, das war die Queen Stage.
Stage 4, oh, ich glaube, da waren wir knapp 5 Stunden unterwegs, 4,55. Ja. Ich weiß gerade nicht genau. Wann muss ich mir mal mein Komoot aufmachen?
Und du sahst ja zumindest, wenn ich die Bilder mir angeguckt habe von dir, du sahst ja auch immer ordentlich einmal total verdreckt und dann natürlich auch groggy aus. Ne? Die Hitze fordert dann natürlich auch nochmal so ihren Tribut. Wie war das dann? Du bist ins Ziel gekommen, du hast ja da dein Fahrrad in diese Waschstraße da gegeben und dann dich selber reanimiert. Essen, trinken, duschen und dann bist du gleich arbeiten gegangen.
Das ist zum Beispiel was echt Cooles, muss man wirklich sagen. Also da sieht man wirklich, dass, also obwohl, wie gesagt, dass die Leute, die davor noch machen, was verstehen. Wenn es heiße Etappen sind, kommst du rein, kriegst hast dann so ein kalte Waschlappen. Und dann kannst du erstmal so das Gesicht waschen. Und dann die letzten zwei Etappen, die waren halbwegs kalt in Stellenbosch, kommst du halt rein und kriegst halt warme Waschlappen. Also total geil, wassergetränkte, warme Waschlappen und so weiter. Das sind halt so die kleinen Details, wo ich sage, ey, mega, die denken sich ja was dabei. Und das trotz, obwohl es nicht mehr ganz so wie früher, blabliblub, aber habe ja vorhin schon gesagt, früher ist nicht immer der Maßstab, muss man sagen, das Rennen ist schon für Sportler gemacht. Und das ist, das sind die kleinen Details, wo du dann halt reinkommst. Also ich mich mega gefreut habe, weil für mich war das überraschend. Du hattest jetzt die ganzen Tage immer kalte Waschlappen, was halt geil ist, wenn es heiß war. Und ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt ins Ziel komme. Ich meine, es waren irgendwie 20 Grad und dass du dann trotzdem einen warmen Waschlappen kriegst. Also, also cool.
Ja. Hat geregnet, hat es dann bei den letzten beiden Etappen, hat es dann noch geregnet oder? Es war, war so cloudy, ne?
Genau, die 6. Etappe tatsächlich, das war in Stellenbosch, die 1. Etappe. Und da hat es dann morgens geregnet. Und das war auch kalt. Und da standen auch die Leute wirklich zitternd und bibbernd neben mir. Ich bin auch mit Jacke gestartet und hatte dann auch die 2 Etappen in Unterhemd an. Und da hatte ich halt erst ein bisschen Angst, dass es halt wegen der ganzen, es ist ja doch steinig, der Untergrund. Und dass es dann sehr rutschig wird. Aber irgendwie ging das. Hat dann auch dann aufgehört mit Regnen. Und dann die letzte Etappe, da hat es dann aber nicht mehr geregnet. Das war dann.
Genau. Und dann, du hast dich dann quasi im Ziel soweit erstmal gesäubert, fertig gemacht und dann bist du los und hast, wie hast du das dann organisiert mit deinen ganzen Interviews? Da gab es dann, also hast du dann mit denen vorher gesprochen und ins Medienzentrum eingeladen und dann dort deine Interviews gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe entweder die Interviews direkt im Ziel gemacht mit den Fahrern oder Teilnehmern oder ich habe mich halt jetzt zum Beispiel mit dem Veranstalter dann verabredet, schon einen Tag vorher dann für den nächsten Tag. Genau, und das habe ich dann, hatte ja dann immer so zwischen 14 oder 15 und 18 Uhr war ich dann über Medienzentrum oder auch mal 19 Uhr und dann habe ich halt quasi das dann auf diese Zeit immer verlegt.
Genau. Aber dann hattest du ja weniger Erholungszeit sozusagen, ne? Also Udo hat im Zelt gelegen oder in der Lounge-Area oder was du da beschrieben hattest und du hast Und du hast noch getippt und gemacht.
Also er kam dann tatsächlich auch ab und zu ins, ins Mediazentrum, weil dort war es meistens ein bisschen klimatisiert und gekühlt und es gab was zu trinken und mal eine Kleinigkeit zu essen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Nachteil war, im Mediazelt zu sein.
Ah, okay.
Genau, also das war zumindest, ich habe mich da halbwegs wohl gefühlt.
Wenn ihr jetzt so rückblickend, ne, so auf Cape Epic, und mal abgesehen davon, dass es sehr schwer ist, an Teilnahmetickets zu kommen, ne? Ich habe gesehen, der Draw für 2025 ist ja schon durch und alle schon wieder quasi leer. Wem würdest du das empfehlen?
Also eigentlich jeden, der leidenschaftlicher Mountainbiker ist, und da braucht man auch keine Angst haben, ob nur Frau oder Mann, ob nur alt oder jung. Man muss halt einfach in der Lage sein, mehrere Tage am Stück Fahrrad zu fahren. Und die Zielzeiten sind halt Wahnsinn. Du hast 10 Stunden Zeit. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, bei dieser gekürzten Königsetappe, da haben wir 4:55 gebraucht. Und ich glaube, das Zeitlimit war bei 10,5 oder bei 11 Stunden. Und das ist dann okay. Halt schon total okay. Und was schafft man auch? Man muss halt, also wie gesagt, es ist halt für Amateursportler ausgelegt. Es ist ein absolutes Abenteuer. Es ist mega gut organisiert. Man wird wahrscheinlich auf der Welt kaum ein besseres Rennen finden, jetzt von der Organisation her. Und ja, es ist ein einzigartiges Erlebnis. Und die Kapregion in Südafrika hat sich halt zu einem Mountainbike-Hotspot entwickelt. Und klar, ich habe dann halt auch noch mehrere Interviews, also ich habe noch 2 größere Artikel, die ich noch schreibe. Einmal über Südafrikas Mountainbike-Frauen und ihre Vision für die Zukunft. Und da spielt zum Beispiel das Thema Sicherheit auch eine Rolle.
Ja.
Und bei der Cape Epic merkst du halt davon nichts, aber die sagen halt da unten, klar, die Trails, das ist schon sicher soweit, aber es gibt halt gerade bei diesen Verbindungsstücken und so weiter, wo man da auch wirklich vorher sich informieren muss, wo man lang fährt und dass man da auch mal, wenn man durchs falsche Viertel fährt, ist halt das Fahrrad weg, ja. Das sind halt Geschichten, die können alle erzählen. Es ist nicht das sicherste Land, aber wenn man so sich ein bisschen kundig macht sozusagen, dann kommt man auch da gut durch. Und gerade diese ganzen Trail-Anbieter und diese ganzen Trail-Zentren da bauen, die legen da schon sehr viel Wert drauf, dass da die Sicherheit auch gewährleistet ist. Aber ja, dann ist es ein Land, machen wir uns auch nichts vor, da sage ich mal, der Postkolonialismus ist dort überall nachfühlbar und es, ja, die ganzen Helferarbeiten machen die Schwarzen und das Kapital und der Besitz ist bei den Weißen. Also wir waren jetzt nur in der Cape-Region, ja. Das ist aber, das merkt man, damit muss man auch klarkommen.
Und, eindeutig verteilt, ja.
Das ist eindeutig verteilt und genau, das sind so Punkte. Es ist ein anderes Thema. Es hat jetzt mit Sport nichts zu tun, aber irgendwie, wir profitieren halt auch davon. Wenn man weiß, was da unten jemand bezahlt wird, dann zahlst du 3.500 Euro Startgeld, dann ist halt schon, wo du sagst, okay, das ist wahrscheinlich in dieser Größe auch und dieser Intensität der Organisation auch nur möglich, weil dort unten quasi für ein Abel und ein Ei Helferscharen bezahlt werden können, was du jemals niemals machen könntest bei uns. Und das ist schon eine Form von Ungleichheit, ja, von wirtschaftlicher Ungleichheit, von gesellschaftlicher Ungleichheit, von postkolonialen Strukturen. Und das darf man nicht vergessen. Und wenn man, ich habe es auch in Anspruch genommen, was auch okay ist. Ich reise auch gerne in solche Länder, aber ich glaube, wenn man mit einer gewissen Demut darunter fährt und auch sagt, ey, ja, ich bin nun mal in einem Land geboren, wo sozusagen Honig von den Bäumen fließt, oder ich weiß gar nicht mehr, wie der Spruch ging, aber das ist quasi, wir haben da ein großes Privileg, und wenn man sich dem bewusst ist, und zwar nur durch unsere Geburt und Herkunft, dann, ich glaube, dann geht man auch ein bisschen achtsamer dann da unten auch um und versteht dann vielleicht auch, dass Leute ganz andere Nöte haben und weiß das dann vielleicht auch ein bisschen mehr auch zu schätzen und keine Ahnung, ich habe dann auch immer, wenn dann Schwarze für uns das gemacht haben, immer mehr Trinkgeld gegeben und habe versucht auch, keine Ahnung, meinen Koffer selber zu tragen. Also ich habe dann so wirklich tatsächlich so ein inneres Problem auch damit, mich so zu bedienen zu lassen. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Das ist dann für mich so, weil das untermalt halt immer so dieses Herrschaftsverhältnis, weißt du, der reiche Weiße und der arme Schwarze und das sind die Dienstleister von denen und denen. Das ist jetzt ein Konstrukt auch in meinem Kopf, aber ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob sich da jeder Gedanken drüber macht, aber diese Strukturen, ich will das gar nicht so weit aufmachen, das ist eine ganz andere Diskussion, das ist dort sehr, sehr deutlich und absolut spürbar und das... Die Seite ist halt die, wenn du dann halt dieses Lager sozusagen, diesen geschlossenen Kosmos verlässt, dann musst du halt auch ein bisschen auf deine Sicherheit achten, denn die Armut ist verheerend und du landest in Kapstadt und fährst erstmal durch einen riesengroßen Slum. Und das sind die Arbeiter, die letztendlich auch für uns arbeiten und die dich den ganzen Tag, du kannst halt 3 Stunden Uber-Taxi fahren, und zahlst halt irgendwie 25 Euro oder 20 Euro und derjenige freut sich, hat einen super Deal gemacht und du denkst dir, alter Schwede, der hat keine Ahnung, der hat 5 Euro am Tag verdient und freut sich, dass er einen super Deal gemacht hat. Und du fährst den ganzen Tag Taxi.
Ja, schwierig, ja. Genau. Also Sicherheit wäre auch nochmal so ein Thema. Also ich war beruflich in Südafrika und habe mir gesagt, also es ist jetzt so kein Land, wo ich hinreisen würde. So. Ne? Also die Sicherheitsvorkehrungen, die ich damals erlebt habe, die war vielleicht, weil es auch beruflich war, ja, die waren extrem hoch. Und und da, also das, ja, so, also du, und du sagst ja hier gerade, das ist ja quasi so ein eigener Kosmos, ne, der wahrscheinlich auch mit hohen Sicherheitsvorkehrungen umgeben war. Ja, zahlt mal halt mit, ne?
Das zahlst du mit, auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, ich will ja niemandem die Angst machen. Deine Frage war ja ursprünglich hier, für wem ist das was? Also genau. Ich habe immer gesagt, es ist ein abenteuerlicher Mix. Es ist Mountainbiken vom Feinsten. Man muss halt wissen, dass man in einer Parallelwelt unterwegs ist. Und wenn man diese Parallelwelt verlässt, dann ist man in einer anderen Welt.
Ja.
Und wenn man sozusagen jetzt nur auf bei der Cape Epic ist, wird man wahrscheinlich nichts davon spüren. Wenn man aber sagt, ich verbinde das mit ein paar Tagen Urlaub, ich meine, ist ein mega langer Flug, du fliegst 11 Stunden von Frankfurt und ein Flug kostet im Schnitt 1000 Euro, Economy Class. Klar, kannst du mal 100 Euro sparen oder mal 200 oder mal 200 draufzahlen, aber so im Schnitt, so ist die Range. Und dann sollte man wissen, dass man halt, wenn man aus dieser heilen Welt rauskommt, dann ein anderes Land da unten vorfindet.
Ja.
Und genau. Und das sind, aber letztendlich, wie gesagt, Mountainbiken vom Feinsten. Und egal, was man zu kritisieren hat, man muss erstmal ein besseres Event finden.
Ja, ja, also das aus einer rein sportlichen Sicht ist das keine Frage. Also das ist sehr reizvoll, glaube ich. Und auch genau richtig. Und von den Gut, ich weiß jetzt auch, also du sagtest ja gerade so, für so ein Pair muss man dann so um die 7.500 Euro rechnen. Ich meine, gehört zu haben, dass für so Triathlon und die großen Triathlon-Veranstaltungen das dann, also vergleichsweise noch günstig ist, ja. aber da wahrscheinlich dann noch mit Flug und ein bisschen Unterkunft und rechts und links ist man da schon mit so 10.000 dabei, ne?
Das kann man schon fast so sagen, ja, also es wird so sein, definitiv. Es ist so wirklich, also ehrlich gesagt, wenn ich nee, was heißt, also ich hätte es nicht bezahlt, ja, also das heißt, klar habe ich es jetzt auch bezahlt, aber ich hätte es nicht aus meiner privaten Tasche bezahlt, ich hätte es sozusagen letztendlich, wenn ich das hätte beruflich nicht verbinden können, ich bin jetzt hier irgendwie zum Schluss vielleicht plus minus null raus, wie gesagt, ich habe mir auch einen Traum erfüllt, den habe ich seit 18 Jahren gehabt. Ich wollte das stand auf meiner Bucketlist und das hat sich jetzt ergeben. Und das, wie du schon schön sagst, ich bin damals nach Kirgisien so reingekommen. Ich bin jetzt nach bei der Tour Divide damals so reingerutscht. Und die Events ergeben sich und jetzt irgendwie, es kommen auch weitere Events, ein paar Anfragen habe ich jetzt auch schon wieder von Sachen, die ich machen könnte. Und das ist natürlich ein kleines Privileg, das weiß ich auch. Und ja, dafür, das war es absolut wert und das war da mit meinen Freunden unterwegs und wir waren da, wie gesagt, unsere Dresdner Vierergruppe, dann wie gesagt, waren noch andere Leute natürlich da, die man auch kannte und schön war natürlich auch, weil, weißt du, was ein ganz schönes Detail war? Als wir dann übers Ziel gekommen sind, letzte Etappe, 7. Etappe in Stellenbosch, da ist halt Tradition, dass die Profis sozusagen den anderen nachkommenden Teams, also man kommt ins Ziel, man gibt sein Fahrrad ab, trinkt was und dann wird man wie durch so eine kleinen, Siegergarten geführt. Da muss halt so einen kleinen Parcours absolvieren, in Anführungsstrichen. Kommst du erst hin, läufst und kriegst den Medaillenumgang. Und wir haben die Medaillenumgang bekommen hier von vom deutschen Marathonmeister und von seinem Teamkollegen. Und genau, das war halt.
Wie hieß das Team von den Buff Megamo, ne?
Genau. Und, ja. Und dann bist du halt weitergegangen zur Fotowand und alleine dieses Detail, das erstmal, ich weiß nicht, ob sie jetzt hier 5 Stunden dort gestanden haben, sich abgewechselt haben, aber das war schon in Andreas Seewald, genau, mit Marc Stutzmann, genau. Die haben uns quasi die Medaillen umgehangen und Klasse. Das war, fand ich cool.
Ja.
Fand ich schön, es war sehr überraschend, damit habe ich nicht gerechnet und das ist das wieder das mit den kalten und warmen Waschlappen, das sind so kleine Details.
Ja.
Die sich bewahrt haben über die Jahre, trotz des, sage ich mal, gewinnorientierten Veranstalters. Und dann gehst du halt weiter zu einer Fotowand, hast, da kriegst du einen Finisher.
Ich meine, dass die noch da sind, ne? Also die haben ja, ja. Die haben ja eigentlich auch, weiß ich nicht, die könnten ja auch mit Massage oder irgendwas zu tun haben, aber dass sie sich dann hinstellen, selbst Stunden noch nach ihrer eigenen Ankunft, da die Leute so, das finde ich klasse. Eine tolle Sache. Genau. Und erlebt man ja bei den anderen Rennen, ne, die wir ja sonst gemacht haben, eher nicht mehr. Ja. Die sind ja schon alle wieder weggeflogen seit Tagen. So
ungefähr, genau. Nee, das war ein absolut nettes Detail. Genau, und dann gehst du durch, dann kommst du in den Zelt, dort kriegst du dann quasi dein Finisher-T-Shirt, also hast du vorher dann die Medaille umgehangen bekommen und dann gehst du wieder in das Zielzelt und da kriegst du dann nochmal Essen, Trinken und so weiter und so fort. Und ich habe dann so in einem Artikel geschrieben, ja, und wer dann dieses letzte Zielzelt verlässt Richtung Zeltstadt, der ist dann schon quasi fast auf der Heimreise und demzufolge alle, die noch ein bisschen genießen wollten und quasi alte und neue Bekanntschaften frönen, die sind dann alle nochmal in diesem Zielzelt liegen geblieben und zum Quatschen und großes Hallo und Beglückwünschen und so weiter und so fort. Und das war halt schon eine sehr verbindende Geschichte. Also diese Freude siehst du halt für jeden und das steckt total an und das ist wirklich was Schönes. Auch wenn am letzten Tag wirklich noch mal viele mit Sturzwunden ins Ziel gekommen sind.
Okay.
Das hast du überall gesehen. Also das waren wirklich, also also es ist ja auch lehmischer, sandischer Untergrund zum Teil. Mhm. Also Stürze, ich sag mal, es hat bestimmt mindestens 50% des Fahrerfelds mindestens einmal auf die Nase gelegt.
Hm.
Mindestens.
Ja, und die können aber fahren, ne? Also das ist ja.
Ja, ja.
Das ist jetzt nicht irgendwie Unvermögen, ne? Sondern die können ja alle, die da mitfahren, die wissen schon, was sie eigentlich können. Da war also der medizinische Service sehr gefragt.
Ja, es gab auch immer ein großes mobiles Krankenhaus sozusagen, was da auch mit an der Strecke stand, auch mit Ärzten und ja, genau, dann ja meine Kollegin aus Dresden, die da mit den Profifrauen gestartet ist, die ist dann auf der 5. Etappe leider ausgeschieden, Corona-positiv.
Ah, okay.
Das heißt, also ach, Corona gibt's auch noch.
Ja, dann bin ich auch mal überrascht.
Aber heute und tun sie da kein Rennen mehr abbrechen oder tun ja quasi da. Da hast du in dem Sinne, du gehst zwar immer, wenn du zum Essen gehst, am Zelt, wenn du reingehst, werden die Hände desinfiziert, steht immer einer, musst du kurz Hände desinfizieren, aber ansonsten, das war eigentlich die einzige Maßnahme, die ich da noch irgendwie erlebt habe. Und das halt alles eingeschweißt war, also der ökologische Faktor, das hat mich ein bisschen gestört, dass wenn du ins Ziel gekommen bist, weißt du, du hast dann immer so eingeschweißtes Besteck, weißt du, brauchtest nur eine Gabel und musstest dann immer so ein komplettes Set nehmen, wo was weiß ich, 4/5 davon sofort wegfliegen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, da können die Veranstalter noch ein bisschen ökologischer arbeiten. Das, ich glaube, ist gerade uns als Europäern fällt das bestimmt besonders auf, die wir vielleicht da einen großen Augenmerk drauf haben oder ein größeres Augenmerk. Das ist so ein bisschen, wirkt so verschwenderisch. Naja, aber ansonsten, das ist schon hier die Nadel, das ist schon das Haar in der Suppe suchen.
Ja, eine letzte Frage zu Cape Epic. Das Shirt, also was ihr getragen habt, da ist so ein gelbes Z drauf. Was heißt das?
Ja. Das ist der Hauptsponsor vom Dresdner Sportclub. Das ist das Zahnzentrum Dresden.
Das was?
Zahnzentrum. Das sind quasi, eine große Zahnarzt- und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie-Praxis. Und das Z ist.
Passt ja zum Mountainbiken.
Passt zum Mountainbiken, genau. Und das ist, muss man sagen, über viele, viele Jahre die Sponsoren vom Dresdner Sportclub und die quasi ja auch immer eine Nachwuchstrainerstelle bezahlen. Bezahlt haben, auch mitbezahlt haben. Und in Dresden, ich meine, ich habe den Verein damals viele, viele Jahre mit, ja, auch in verantwortlicher Position mitgeführt. Auch mit dem Udo, der war zum Beispiel viele Jahre auch selber Vorsitzender. Und wir, ja, heute kommen viele gute Fahrer wieder aus Dresden, mhm, auch im Mountainbike, aber auch auf der Straße. Mhm. Und das ist quasi, als ich angefangen habe, DSC da Verantwortung zu übernehmen, 2004, gab es noch genau einen Nachwuchsfahrer. Und heute hat sich das alles total cool entwickelt und ja, hat so ein Eigenleben bekommen, was auch total cool ist. Also Udo und ich, wir sind beide schon gar nicht mehr raus, aber wir haben das halt alles auch weitergeben können, gerade Udo. Und sind eigentlich total froh, dass das ja geht. Und ja, unsere Freunde, die sorgen dafür, dass da die finanziellen Mittel auch für einen Trainer da sind. Und dafür steht das Z, das war vor 2 Jahren sehr problematisch, ja. Das sind wirklich auch unsere Kinder angegangen, ja, worden und so, ja, weiter. Das ist aber mittlerweile aus der Diskussion raus. Also es hat kein einziger mehr darauf angesprochen. Ja. Ich meine, das ist kein weißes Russen-Z, es ist ein gelbes, geschwungenes Z und das ist nun mal, ja, das Logo. Und ich meine, die Züricher Versicherung hat auch das Z als Logo und die haben das mal kurz von ihrer Werbung runtergenommen, aber heute haben sie es auch wieder.
Ja.
Ja, also ich weiß, du sprichst wahrscheinlich darauf an, oder?
Nee, also das ist mir jetzt ehrlicherweise, jetzt erst, wo du es gesagt hast, habe ich wieder diesen Bezug hergestellt, weil ich, ich habe das habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Mich hat das einfach nur interessiert, weil das ist ja so auch prägnant. Ich dachte mir so, oh, wir fragst immer, was das Set heißt, wer weiß.
Ja. Ne? Genau, also letztendlich zwei Radsportverrückte, die der Radsport in Dresden und vor allem auch der Mountainbike sehr, sehr viel zu verdanken hat. Und ja, genau.
Und dann kann man jetzt bei der Wurzelbehandlung, kann man dann oben an den Monitor gucken, an der Decke, und dann sieht man Bilder von euch vom Cape Epic.
Bei der Wurzelbehandlung. Und sagt,
na, das war ähnlich schmerzhaft.
Da die beiden Chefs selber sehr, also auch der Hakim war ja auch mit, oder der Uwe, die sind ja selber, die fahren ja einen Haufen Rennen, und also du kannst bei der Wurzelbehandlung kannst du selber Renngeschichten bekommen ohne Ende. Ja. So, erzähl doch mal.
Genau, so nach dem Motto, stell dich nicht so an, ich kann dir mal sagen, hier. Diese eine tolle Abfahrt, das waren so kleine Serpentinen, ne?
Kannst, ach ja,
du dich das, ich weiß nicht, auf welcher, das war das
die
war
Königs-Etappe, Stage die fünf, vierte Etappe.
Vier? Vierte, ja, Etappe, die Königs-Etappe. Das fand ich faszinierend, weil da gab es auch so Drohnenaufnahmen, die da so runtergekurvt sind. Das muss da auch schwer zu fahren gewesen sein, weil die Kurven waren ja schon eng, ne? Oder wie war das dann in echt?
Genau, also es war schon, also ich war jetzt geübt und wir haben halt irgendwie wegen der Hitze jetzt auch uns nicht ganz ausgebaut. Wir hatten ein paar Kraftreserven rüber, aber hinter uns, da Fladien Hakimann erzählt, da ist vor denen einer runtergestürzt, diese Klippe.
Hat abgekürzt.
Das heißt, hat abgekürzt, aber ich meine, das sieht jetzt auf den Bildern wirklich aus, als würde es 200 Meter freier Fall. Also ist nicht der Fall, der 2 Meter da runtergepurzelt und hat sich auch was getan. Also es ist jetzt nicht ganz ungefährlich, aber es ist auch nicht so, dass du da, wenn du jetzt drüber rausfährst, in den Tod stürzt. Also da musst du schon wirklich blöd fallen. Es ist nicht ganz ungefährlich, aber das hat mir auch ein Deutscher, der da unten lebt, der Olaf, der hat auch so eine Bike- und Surf-Ferien-Apartment, macht halt auch so geführte Radtouren und so weiter. Und der hat das damals mit einem Bekannten da auch mit erkundet, der das dort baut, weil dieses ganze Gelände mit dieser Abfahrt gehört in Hamburger, in Deutschen. Dieser ganze Berg. Und die haben damals ein Verbindungsstück gesucht, wie man, das ist ja das, was ich meine, warum Südafrika mittlerweile so geil ist vom Trailnetzwerk. Und das waren so 2 Gebiete mehr oder weniger, die aber noch keine Verbindung hatten. Und dann haben die sozusagen auf diese Bergspitze Kurven hochgebaut und dann in dieses Tal sozusagen, das sind halt, was weiß ich, sind, lass das 20 Kurven sein, haben die richtig reingebaut. Also richtig, es ist super steil, aber toll gebaut, man kommt rum mit ein bisschen Gelassenheit und Spucke. Und klar, Karl Blatt macht sich einen Spaß draus, bremst vorne an, setzt mit dem Hinterrad rum und ist um die Kurve. Ja, ja. So geschickt bin ich, selbst ich nicht, aber ich bin trotzdem rumgekommen. Und dann fährst du halt unterhalb dieser Felskammens, fährst du so 2 Kilometer lang, bis du wieder zum Waldstück kommst. Und dann beginnt eine Hammerabfahrt. 17 Kilometer lang. Und da habt dann die dann gefragt, wie lange die denn gebaut haben. Die haben ein Jahr, haben die diesen Trail wirklich mit Haufen Leuten und Manpower gebaut. Und ja, dann ist es ein mega krasser Trail runter bis nach Wellington. Und das war auch das, wo Udo und ich auch wirklich so zwischendurch mal kurz langsam machen mussten, Hände ausschütteln, ja, bevor man wieder Vollgas geben konnte, weil du konntest es gar nicht mehr halten. Und da hatte ich schon das Spark vom Scott mit diesen vier Zylindern, wo man ja leicht bremsen kann. Und trotz vier Kolben und trotzdem, keine Ahnung, konnte ich es irgendwann nicht mehr halten und musste mal kurz die Hände ausschütteln. Also, und dann auch, ist immer dieser Wechsel zwischen Naturabfahrt, dann zwischen gebauten Kurven, ein paar mega geil gebauten Kurven, wo du wirklich Vollgas reingehen konntest und du wusstest, du konntest dich in die Kurve legen, ohne wegzurutschen, Knie.
Die Kurve gibt dich selber wieder raus, ne? Also, du musst
die
nichts
Kurve
machen.
Spuckt dich aus, ganz genau. Also das ist wirklich was Spektakuläres. Das ist noch gut, dass du nochmal sagst. Das ist tatsächlich auch wirklich ein Highlight gewesen.
Dann sollten sie das eigentlich Hamburger Hill nennen, ne?
Ja, irgendwie schon, ja.
In Anerkennung. Vietnam oder so, ne? Da war das doch so ein schlimmer Hügel. Marco, super. Dann, du hattest ein paar Tage vorher, da habe ich deinen Anruf, ich war irgendwie unterwegs, ich hatte nur gesehen, du hast angerufen, ich hatte es dann aber wieder vergessen. Du hattest angerufen und da wechseln wir jetzt das Thema von Südafrika nach Amerika sozusagen.
Ja.
Ihr habt euren Film fertig über Tour Divide. Also das Buch ist ja jetzt schon länger draußen. Genau. Jetzt gibt's den Film. Erzähl mal, wie ist da jetzt die Planung? Wann ihr startet irgendwie eine Tour? Wo kann man euch treffen, sehen?
Genau.
Überhaupt.
Also, genau, die Tour Divide, das war ja diese Mutter aller Bikepacking-Rennen auf der Great Divide Mountainbike Route von Banff National Park in Kanada, immer auf der Wasserscheide entlang bis runter nach Mexiko. Das Buch ist jetzt genau vor einem Jahr rausgekommen. Dazu, also Matthias Müller, das war damals der Chefredakteur von der Bikebild, hatte das initiiert und hatte mich dazu überredet, das mitzumachen. Und dann sind wir, dort ist Einzelstart, kein Teamstart, anders als bei Cape Epic. Und genau, und dann haben wir ein Buch darüber geschrieben, über dieses Erlebnis Tour Divide. Und das Buch ist vor einem Jahr rausgekommen. Dann war ich jetzt ein Jahr lang auf Vortragstour in Deutschland unterwegs, habe also so circa 30 Vorträge gehalten darüber. Und jetzt ist sozusagen zum Abschluss dieser Vortragstour, die eigentlich sehr erfolgreich war, muss ich mal sagen, war fast immer ausverkauft. Also hat mich selber total überrascht. Also super positives Feedback. Bringen wir jetzt Mitte Mai einen Film dazu raus. Und zwar, genau der Titel, da verhandeln wir noch. Weil wir haben halt viele Leute auch unterwegs getroffen. Es geht halt jetzt nicht darum, Matthias und mich alleine zu zeigen, wie toll das ist, sondern wir wollen ja eigentlich Leuten zeigen, die das nicht im Rennmodus fahren, sondern ich sage, okay, ich will mal durch die Rocky Mountains mit dem Fahrrad fahren und wen man da alles so treffen kann. Also wir haben viele Interviews geführt unterwegs auch mit den Trail Angels, mit Leuten, die an der Strecke sozusagen für die Fahrer auch da sind, die denen kostenlose Übernachtung bieten, Wasser und was weiß ich nicht alles. Oder Crazy Larry, das Urgestein der Strecke, der dann immer in Kanada oben die ganzen Fahrer auch besucht oder dann im Ziel unten, wenn man in Antelope Valley in Mexiko ist, der Jeffrey, der jeden in Empfang nimmt und das ist schon, genau, und die Leute haben wir mit ein bisschen porträtiert und wir wollen halt so einen Eindruck geben von dieser Strecke, dass man nachfahren kann und natürlich, klar, die Rahmenhandlung ist mein Matthias und mein Erlebnis und wir wollen, leider kann ich, das ärgert mich ein bisschen, das habe ich vor Südafrika nicht geschafft. Es wird Mitte Mai in Dresden und Hamburg die Premiere geben. Also jetzt so in 6 Wochen rum.
Hast du schon Daten?
Wahrscheinlich der 15., aber leider hat das Kino, wir wollen das auf St. Pauli machen, im Studio-Kino, ist noch nicht bestätigt, deswegen bitte schlagt mich nicht. Oder wenn das Studio-Kino das zufällig hören sollte. Es ist noch nicht bestätigt, aber einer dieser Termine, 15. oder 16. Mai rum, wird sozusagen die Premiere in Dresden und Hamburg stattfinden. Also erst Hamburg, dann Dresden oder erst Dresden, dann Hamburg. Mhm. Und 80, 85 Minuten.
Mhm, cool.
In meinem Vortragsserie habe ich so Ausschnitte schon gezeigt, so knapp eine halbe Stunde. Super gut angekommen. Leute haben viel gelacht dabei. Es hat also sehr viel Situationskomik. Also das ist jetzt nicht, weil ich so Werbung dafür mache, sondern das, was ich beobachtet habe. Ja, wenn der ganze Saal mehrfach schallend lacht, scheint mal was richtig gemacht zu haben.
Ja.
Genau. Also der Testlauf ist schon bei vielen Vorträgen gefahren und das ist dann eben dann keine halbe Stunde, sondern das sind dann fast so ein abendfüllender Film Und ich glaube, eine große Reisemotivation. Also wer davon hört, ist herzlich eingeladen, dann Mitte Mai in Hamburg vorbeizukommen. Und dann verschwinde ich nämlich erstmal wieder für einen Monat in die USA. Mhm. Da habe ich mit dem abenteuerreisenden Dirk Brobach zusammen machen wir einen Film über den Highway One von Kanada nach Mexiko.
Ah ja, okay.
Das wird also das nächste USA-Abenteuer. Also vor 3 Jahren, weiß ich, war irgendwie, obwohl ich mal ein Jahr in den USA gelebt habe, auch als Rennradprofi damals, war ich Ewigkeit nicht in den USA und jetzt zufälligerweise 3 Jahre in Folge. Ja, manchmal spielt das Leben einfach verrückt und ja, ich freue mich auf das neue Filmprojekt und vorher muss aber die Tour de Wild abgeschlossen sein und dann präsentieren.
Ja, da sag doch noch mal Bescheid, wann das dann das in Hamburg ist, ne? Dann komme ich da gerne hin, ja.
Ja, das würde mich sehr freuen. Wie gesagt, Mitte Mai.
Cool.
Genau.
Cool, cool. Mensch, Markus, ja, vielen Dank, dass es geklappt hat. Oh, ich habe immer noch ein bisschen, ich war ja letzte Woche beruflich in den USA. Was heißt in den USA? In Las Vegas. Es ist immer ein, naja.
Ist nicht USA, ja.
Ach ey, das ist, da kommt alles zusammen. Ne? Also wenn man sich denn das mal alles geben will, dann kommt das da alles zusammen. Genau. Aber ja, klar, Tour de Wild, das ist immer noch, steht immer noch auf meiner Wunschliste. Muss ich mal gucken. Aber diesmal habe ich das Jetlag nicht so ganz gut verkraftet hinzu. Mhm. Das war irgendwie ein bisschen doof. Da habe ich tatsächlich gedacht, so, jetzt kannst du nicht, Mensch, du kannst jetzt nicht, wenn du dann fahren willst, die ganze Zeit so müde sein, das geht nicht. Muss nochmal an meiner Strategie arbeiten.
Aber ich habe ja dich ja beim Silk Road Mountain Race fahren sehen und ich sage, in 3 Wochen schaffst du die Tour de Wild, also wenn du von Banff nach Kanada, vielleicht, wenn du keinen Stress haben willst, nimmst du dir halt 24 Tage.
Ja, das wäre so meine Zielzeit.
Genau, dann wäre 3 Tage langsamer, als ich gefahren bin, aber ich traue dir auch 20 Tage zu, aber das ist dann schon stressig, dann schläfst du dann nur noch 5 bis 6 Stunden, aber ich glaube, in 24 Stunden, gerade du mit deiner Erfahrung, 24 Tage würde ich sagen,
ich wollte gerade sagen, danke.
Das ist absolut realistisch und da hast du dann auch nicht mega Stress, weil, das muss ich nochmal sagen, bei solchen Erlebnissen, wenn ich die in Zukunft wieder mache, ich nehme mir einen Tag länger. Es ist manchmal einfach total schön, in der Kneipe sich mal hinzusetzen und mal eine halbe Stunde einfach nur mal mit den Leuten zu quatschen, den Burger zu essen und den Burger eben nie auf der Hand im Fahrrad. Weißt du, auf dem Fahrrad in der Hand.
Das ist ja Stress, ja.
Genau, ich glaube, aus diesem Rennalter bin ich auch raus. Dafür gibt es so Rennen wie die Cape Epic. Da kann man sich richtig 5, 4, 6 Stunden in die Fresse hauen, wenn ich das mal so sagen darf. Genau. Und sich mal richtig wehtun. Aber sowas wie die Tour de Wild würde ich wahrscheinlich in Zukunft noch gelassener angehen, weil das ist ein einmaliges Erlebnis. Das macht man nie wieder. Und Gott sagt niemals nie, aber du weißt, wie ich es meine.
Ja, naja, ich bin halt am Überlegen, weil also mein Unternehmen sitzt, also mein Unternehmen, das Unternehmen, für das ich arbeite, sitzt ja in San Francisco, also in San Jose, ob ich das dann vielleicht auch so verbinden kann, dass ich sage, okay, ich fahre das Ding und dann komme ich zurück, arbeite aber schon mal, ja, aber aus den USA heraus sozusagen, ist ja völlig wurscht, wo ich da gerade sitze und bin und habe dann so ein bisschen eine Entspannung nach hinten raus, also das ist kein festen Zeitdruck hinten habe, sondern dann einfach, wenn ich da bin, arbeite ich dann und dann ist gut. Aber mal sehen, wie das muss ich ihnen erstmal beibringen. Sie sind ja grundsätzlich offen für diese Eskapaden. Also,
du hast ja auch Familie und ich habe ja
letztens da war ja noch was,
meine Tochter, meine Tochter auch mitgenommen, ja? Das heißt,
ja, habe ich gesehen,
Du fährst Tour de Wild und dann lässt du dich von deiner Familie abholen und dann macht ihr schön von der mexikanischen Grenze aus einen schönen Trip zurück nach Kalifornien, fahrt durchs Grand Canyon, über Las Vegas. Das ist doch was Besseres, kannst du deiner Familie doch gar nicht bieten.
Da reden wir über fünf Wochen.
Dann. Ja, genial.
Ja, also ich find's genial. Mal gucken, was mein Arbeitgeber sagt. Genau. Okay, Markus, dann sage ich Dankeschön. War wieder sehr nett mit dir. Dann gib Bescheid, 15. oder 16. Mai, dann sehen wir uns persönlich. Und dann freue ich mich auf den Film.
Super, so machen wir das.
Bis dahin.
In diesem Sinne, ahoi.
Ciao.